Touchdown! Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable!
He got it! He got it!
Touchdown und Tacheles. Der NFL-Podcast von Watson, powered by bwin. Mit Lukas Grabowski und Dominik Wildegans.
Lukas, oder wie ich immer sage, Grabowski. Das ist der vermutlich One Last Dance, den wir hier haben. Wie traurig bist du von 1 bis 10?
Schon sehr. Ich vermisse diesen fast wöchentlichen Austausch mit dir und diese zahlreichen WhatsApp-Nachrichten und die stundenlangen Telefonate.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen. Das Projekt neigt sich dem Ende, unser Touchdown und Tacheles, aber nicht traurig sein. Unsere Stimmen könnt ihr ja weiterhören. Lukas hat ein Projekt, glaube ich, am Start. Bei mir gibt es ja auch noch den anderen Podcast, der Quarterback Sneak, und Lukas wird nachher auch nochmal sagen, was er vielleicht macht.
So zeitlos wie unsere Folgen sind, kann man die auch immer wieder hören. Also von daher.
Genau. Und ja, herzlich willkommen. Freut uns, dass ihr zur Super Bowl-Folge euch die Knöpfe ins Ohr gehauen habt. Oder übers Ohr, was auch immer ihr da bevorzugt. Und ja, wie geht's dir, Lukas? Was machst du? Du siehst müde aus.
Ich fühle mich auch müde. Ich muss, glaube ich, auf alle Fälle am Sonntag noch meinen Mittagsschlaf machen, damit ich auch bis zum Kickoff um 0.30 Uhr irgendwie wach bleibe. Aber ansonsten, ich bin etwas aufgeregt.
Du bist etwas aufgeregt?
Na, ich bin gespannt auf den Super Bowl, du nicht?
Ja, doch.
Also es Aufregung hält sich jetzt nicht so geisteskrank, dass ich nicht mehr schlafen kann, aber... Ja. Ich hab Bock drauf.
Man freut sich auf jeden Fall, ne? Es ist das Spiel der Spiele, wobei es irgendwie für mich immer ich finde alles, das davor, das ganze Brimborium auch schon nochmal cooler. Super Bowl ist natürlich Endstufe, aber das ist auch immer so elendslang dann auch, ne? Also das Ding um 0.30 Uhr vor 5 bist du auf gar keinen Fall im Bett. Der Montag, den kannst du mal schön in die Tonne treten. Aber egal, der Super Bowl steht an. Ich freue mich extrem. Ich werde es gucken in Frankfurt mit den Frankfurt Galaxy. Die machen was richtig Cooles. In der Astor Film Lounge übrigens. Kannst du auch vorbeikommen, Lukas. Aber ich habe ja gehört, du ziehst dir wärmere Gefilde vor.
Ich werde mir den Super Bowl bei 20 Grad irgendwo in Valencia am Strand angucken.
Okay, 20 Grad Valencia. Ich mache Kinosessel in der Astor Film Lounge.
Auch okay.
Weißt du, was das Problem ist? Die Gefahr ist verdammt hoch, dass ich da einschlafe. Weil das ist sowas von bequem, glaube ich.
Ja, ich hoffe, du schneist nicht. Das wäre für alle unangenehm.
Ja, scheiße, stimmt. Ich habe mal für dich, abseits des Sportes, über den wir gleich noch kurz reden können, ein paar lustige Kategorien zusammen, wo du schon mal raten darfst.
Okay.
Und zwar, rate mal, wie viel Chicken Wings am Super Bowl Sunday in den USA gefuttert werden.
Boah. 400 Kilo?
400 Kilo?
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ich bin gerade.
Kilo? USA? Bin grade, willst du mich? Das esse ich?
Ich bin gerade.
400 Kilo.
Ich stehe völlig auf dem Schlauch. In was für einer. Ja, sind es schon also Tonnen?
In Anzahl. Wie viele Wings?
Ne? Also, okay.
Zum Essen. Wie viele Wings werden in den ganzen USA an diesem Sonntag gegessen?
Millionen?
Eine?
Ja.
Ich sag's dir mal. 1,48 Milliarden Chicken Wings.
Was?
Werden am Super Bowl Sunday jährlich in den USA verzehrt. Das entspricht etwa 147 Millionen Hühnern. Die sogenannten Super Bowl Chickens, die extra dafür gezüchtet werden.
Um Gottes Willen, ey. Das ist ja völliger Wahnsinn.
Wenn man die Wings aneinander reihen würde, könnte man damit dreimal die Erde umrunden. Also völlig gaga. Wir machen weiter. Ich habe noch ein paar lustige.
Gerne.
Wie viele Pizzen werden am Super Bowl Sunday bestellt? Im Durchschnitt. In den USA.
Das sind alles jetzt ja, also wenn das auch schon bei den Chicken Wings so viel waren, so völlig absurde Zahlen, auf die man ja...
Wings sind ja kleine, ne? Wings
ja,
ist
ja,
hier kann ja jemand 20 Stück essen, Pizzen ist ja wesentlich mehr.
80 Millionen.
Bisschen weniger, 12,5 Millionen.
Ja, fast.
Bestellt, ja? Also aber auch, ne, völlig. Der Umsatz der Pizzen am Super Bowl Wochenende liegt bei nur an diesem Tag 130 Millionen Dollar. die Peakzeit dafür, wann die meisten Pizzen bestellt werden, ist eine Stunde vor Kickoff. Ab da, wenn du bis dahin bestellst oder danach bestellst, kannst du es abhaken. Brauchst du gar nicht mehr bestellen. Willst du noch weiter? Willst du noch ein bisschen raten?
Klar. Ja? Ist hier Fact or Fiction die Food-Variante.
Ja, über Sport redet ja jeder. Deswegen machen wir mal kurz ein paar andere Sachen. Ich finde die echt lustig, weil es ist wirklich insane, was da abgeht. Guacamole.
Hui.
Bei den Amis unglaublich beliebt. Zu den Nachos natürlich. Ne? Macht jeder seine eigene. Wie viel, jetzt muss ich es runterrechnen, weil es ist in Pound. Wie viel Kilogramm Guacamole verzehren die Amerikaner am Super Bowl Sunday?
300.
Kilo.
Hm? Mann, keine Ahnung, da bin ich jetzt auch.
Du bist wirklich müde, Grubowski. Du bist wirklich müde. Es sind 25 Millionen Kilo.
Oh, ein bisschen daneben. Ja, gut. Ich führe mir gerade nochmal.
Ich glaube, das war der schlechteste Ratewert, den jemals jemand irgendwo in den Mikrofon reingepustet hat. 300 Kilo. Ah, okay. Noch was, ja, ich habe noch ein paar witzige. Das sind ungefähr 54 Millionen Avocados. Ja? Und Avocados sind ja super nachhaltig. Man braucht fast kein Wasser. Das ist super gut. Deswegen total gut, das zu nehmen. 90% der Avocados davon kommen natürlich aus Mexiko. 20% des jährlichen Verkaufs gibt es an einem Sonntag am Super Bowl.
Wahnsinn.
Dann machen wir noch was ganz Schnelles. Das sind noch ganz kleine Sachen. Wie viel kostet ein Werbespot 30 Sekunden dieses Jahr?
8 Millionen.
Richtig. Bedeutet pro Sekunde Werbezeit $266,666.
Ja, genau dein Thema. Das
haben manche Marken fürs ganze Jahr nicht. Ne? Übrigens, 1967, das nenne ich mal eine absolut gute Steigerung. 1967 hat ein 30-Sekunden-Spot $37,500 gekostet. Das ist eine Steigerung von 21.000%.
Schön.
Kann man machen, oder? Die gesamten Werbeeinnahmen des Super Bowl erreichen wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren $1 Milliarde.
Irre.
So, jetzt reicht's aber. Jetzt gehen wir zum Sportlichen.
Wer gewinnt's denn?
Also ich habe ja überall große Fresse gehabt und habe überall gesagt, ich glaube, das wird ein Blowout von den Seahawks. Aber nur so langsam weiß ich nicht mehr. Was denkst du?
Ich bin auch. Eigentlich muss ich ja. Nee, muss ich nicht. Ich hoffe, beide verlieren.
Warum? Weil deine.
Naja, weil ja die Seahawks gegen die Rams gewonnen haben und ich weiß nicht, irgendwie Patriots mag ich nicht so richtig, finde ich nur so semi-cool.
Das ist schon eine krasse Story, ne? Aus dem 3- und 14-Jahr auf einmal im Super Bowl zu stehen, auch wenn der Schedule super einfach war, du musst trotzdem da reinkommen.
Ja.
Ach, ich kann es nicht einschätzen. Auf jeden Fall finde ich sehr lustig, dass beide Teams nicht auf dem Trainingsfeld der 49ers trainieren wollen.
Das ist gefährlich, weiß
weil
man ja
mittlerweile. Das ist auch so. Die 49ers haben ein richtiges Problem. Das Ding hat sich richtig rumgesprochen. Also es gibt auch jetzt schon Free Agents, die sagen, ich gehe auf gar keinen Fall nach San Francisco und da verletze ich mich nur.
Ja.
Die haben ein kleines Problemchen mit ihrem elektromagnetischen Feld da um das Ganze. Ja, also super, gehen wir mal kurz durch. Wir wollen es ja nicht zu tief hier reinsprengen. Wir wollen ja noch ein paar andere Sachen machen. Aber gehen wir mal durch. Wer ist für dich der bessere Quarterback? Donald oder May?
Kommt immer drauf an, finde ich, mit welchem Fuß Sam Darnold aufgestanden ist.
Sagen wir mal, er ist mit dem aus dem Championship-Game gegen deine Rams aufgestanden.
Dann Sam Darnold, einfach weil er schon ein paar Jahre mehr Erfahrung gesammelt hat.
Mhm. Ja, das ist so eine Coin-Toss, das ganze Ding.
Aber Drake May auch mit 22 einfach wahnsinnig erfahren schon oder spielt einfach wahnsinnig erfahren. Also.
Ja. Das ist brutal. Ich kann es nicht. Ich glaube. Der bessere Quarterback ist May. Die Frage ist, können sie es auf die Bühne bringen, was da abgeht beim Super Bowl? Ja. Das ist das große Problem. Aber May wirkt für mich noch ein Stück weiter, wobei halt Darnold dermaßen abgeliefert hat im Championship-Game. Der sah besser aus als Matthew Stafford und das war wirklich schwer dieses Jahr.
Ich glaube, was halt den Patriots auch noch so ein bisschen zugutekommen könnte, ist, unabhängig jetzt wie jung oder alt Drake May ist, dass sie als Organisation einfach diesen Super Bowl-Hype kennen. Also die wissen genau, wann was ist, wie du anreist, und also jetzt auch im Staff generell, wie du da am besten den Druck von den Spielern weghältst, dass die einfach am besten performen können.
Ja, das ist absolut wahr. Super, super erfolgreiche Franchise. Schon wieder jetzt mit einem anderen Quarterback, neuer Trainer im Super Bowl. Haben sie ein bisschen durchgeatmet ein paar Jahre. Jetzt sind sie wieder da. Crazy. Lass mal noch ganz kurz, lass mal die Rubriken einmal durchgehen. Offense, wer ist für der Offense besser für dich? Die Seahawks oder die Patriots?
Ich mag eigentlich Smith und Jigba sehr. Und deswegen, ich hatte letztens die Stats gesehen, glaube ich, in einem College-Endspiel, was er da für Stats abgeliefert hat schon mal, wo es richtig um was ging. Also
was hatte da, war da gut?
Ja, ja, ich glaube 3 oder 4 Touchdowns. Also das war schon stabil. Also damit lässt sich was machen. Also ich glaube schon, ich hätte nie gedacht, nachdem die Seahawks DK Metcalf abgegeben haben, dass sie dann so stabile Receiver-Corps haben. Aber es läuft.
Also wirklich, also ich glaube, die Offense ist für mich das Klarste. Das ist, da sind für mich die Seahawks vorne. Auch nicht mega weit, aber sie sind vorne. Bei der Defense?
Eigentlich würde ich da auch mit den Seahawks gehen. Zumal bei den Patriots waren die Cornerbacks gegen die Broncos, sahen jetzt nicht immer so ganz gut aus.
Ja.
Könnte dann für Smith und Jigba ganz gut sein. Ja. Aber es ist der Super Bowl, da kann auch alles möglich sein. Also.
Das ist super schwer. Das ist super schwer. Aber ich lass uns mal noch am Ende über dieses Spiel reden. Ich glaube, bei den Trainern können wir noch mal kurz reden. McDonald oder Vrabel, ich glaube, beides ist jung in Anführungszeichen, noch einigermaßen junge Trainer. Aber hast du da einen Favoriten?
Ich habe gestern die Antrittsrede von Mike Vrabel bei den Patriots gesehen, weil die mir reingespült wurde. Fand ich sehr spannend, also dass er generell an so Grunddinge dort appellieren musste, wie seid pünktlich, wenn ihr zu spät kommt, sagt Bescheid, bitte keine Handys in den Meetings, keine Handys im Gym, wenn das Handy klingelt, tut nicht so, als wenn ihr husten müsstet, ich war selbst Spieler und weiß, wie das ist. Also ich dachte, das sind so diese Basics, auf die man sich als Profi einigen kann, bitte im Meetings, wenn ihr einen Hoodie anhabt, keine Kapuze aufsetzen, also ich dachte, das ist so... Ja, das wäre Minimum, worauf man sich einigt.
Das ist wie im Kreisliga im Fußball, er muss das Gleiche sagen.
Ja. Ja, wirklich Wahnsinn. Also,
das ist genau das Gleiche. Ne? Nur die kriegen 3 Euro mehr als ihr im Kreisliga Fußball. Ah, crazy. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Wir werden es alle, wahrscheinlich die meisten, die das hier hören, werden sich es auch live anschauen. Falls nicht, fühle ich euch. Ich kann euch nur einen Tipp geben, falls ihr eine Party macht, eine Super Bowl Party, fangt nicht um 8 Uhr an. Kleiner Tipp, kleiner Profi-Tipp. Fangt frühestens um 10 an. Schlaft lieber nochmal davor und geht dann dorthin oder verabredet euch dann. Von 20 Uhr bis 0.30 Uhr sind die meisten schon todmüde. Außer natürlich, ihr sauft. Das ist ja klar.
Ja, gerade wenn man dann, aber auch, weil du es gerade sagst, wenn man zusammen isst, das Food-Koma kickt ja dann um 22 Uhr spätestens rein und dann ist der Kickoff für dich zu spät.
Wenn ihr euch natürlich die Batterien abklemmen wollt, ist es natürlich kein Problem. Dann könnt ihr auch um 8 Uhr anfangen, dann ist es je früher, desto besser. Aber das wollen wir natürlich hier nicht gutheißen. Alkohol ist keine Lösung. Herr Grubowski, jetzt müssen wir noch über was anderes sprechen. Ein Herr, der des Öfteren dort zu Gast war, ist nicht in die Hall of Fame gekommen. Wir wollen ja, normalerweise haben wir ja raus aus der Hall of Fame. Heute ändern wir das Prinzip mal und sagen, ey Leute, rein in die Hall of Fame mit ihm. Was ist bei euch kaputt? Ihr könnt euch alle denken, Herr Grubowski, um welchen Namen handelt es sich hier?
Er war ja auch schon öfter Gegenstand unseres Podcasts mit verschiedenen Geschichten. Bill Belichick. Und ich glaube, wir sind uns das erste Mal so fast komplett einig. Oder komplett einig.
Wir sind uns komplett einig.
Komplett einig. Ja. Und wir haben ja für die NFL hier eigentlich auch schon 5 Folgen geliefert mit 5 verschiedenen Spielern, die wir herauswählen könnten, um ihn noch mit reinzuholen.
Ja. Oh, hast recht. Stimmt, wir haben ja schon einige rausgetreten. Ja?
Deswegen, also Platz wäre.
Es geht darum, dass Bill Belichick im ersten Anlauf nicht in die Hall of Fame kam. First Ballot heißt es. Er ist nicht reingekommen, weil irgendwelche Idioten, die abgestimmt haben, nicht für ihn gestimmt haben. Warum auch immer. Vielleicht haben sie ihn zu oft mit der 21-jährigen Freundin gesehen, überall. Aber das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Das ist der beste Trainer jemals, der in der NFL gecoacht hat. Auch wenn er den besten Spieler jemals als Spieler hatte. 17 Mal übrigens, 17 Division-Title hat er in der AFC East gehabt mit den Patriots. 11-mal Division-Titel in Folge gewonnen mit den Patriots. 72% Siegquote. Ihr könnt euch mal anschauen, was andere Trainer für Siegquoten haben. Da kannst du aber über mal schöne 6 oder eine 5 vorne dran schreiben. Der hat die als einzige Saison eine 16-0-Bilanz mal in der Regular Season geschafft. Super Bowls brauche ich gar nicht aufzählen, wisst ihr alle. Also es ist wirklich, es ist so bodenlos. Ich weiß nicht, wie sowas passieren konnte. Was glaubst du? Was glaubst du, Grubowski? Warum passiert sowas?
Also es ist ja so ein 50-köpfiges Komitee aus Medienvertretern und Experten, die das Ganze wählen. Ich hatte mir auch einmal angeguckt, wie das so funktioniert. Das ist wirklich super kompliziert oder nicht super kompliziert, aber es ist schon umständlich, finde ich, wie man da dann abstimmt. Ich habe zwei Sachen gefunden. ESPN hat einmal aufgemacht, dass es natürlich mit dem Spygate zusammenhängen könnte und dem Deflategate. Also als Einordnung einmal Spygate 2007 haben die Patriots die Playcalls der gegnerischen Teams gefilmt und mussten dafür $500,000 Strafe zahlen, was natürlich auch ein krasser Vorteil ist, wenn du genau weißt, was der Gegner als nächstes macht. Und beim Deflategate haben sie einfach bei ein paar Spielen ein bisschen Luft aus den Bällen gelassen.
Mutmaßlich,
damit die für Tom Brady etwas besser zu werfen sind und für die Receiver etwas besser zu fangen. Das kam von ESPN auf, dass das eventuell ein Grund sein könnte, dass man ihm so ein bisschen das jetzt noch nicht direkt gönnt in der ersten Wahlrunde. Und bei The Athletic hatte ich dann gelesen, dort hatte jemand, der für Kolumnist für den Kansas City Star ist und eben Teil dieses 50-köpfigen Komitees ist, der hat gesagt, hätte für Belichick gestimmt, aber hatte schon vorher seinen Stimmen Personen gegeben, die es laut seiner Meinung verdient haben und auch schon viel länger gewartet haben, in die Hall of Fame zu kommen. Und er hat gesagt, gerade bei so Leuten, die schon länger raus sind, ist es dann halt so, wenn du einmal zur Wahl stehst, kommst du danach vermutlich nie wieder zur Wahl. Und er wollte ihnen halt die Möglichkeit geben, dann in die Hall of Fame zu kommen. Und er meinte, bei Belichick ist einfach jedes Jahr die Frage und hat deswegen einfach nicht für ihn gestimmt.
Ja, ein Argument, aber die Ehre wäre natürlich schon krass, dass der halt im First da reingewählt wird. Die Argumente kann man verstehen mit diesen Cheat-Dingern, das hat sich ein bisschen so durchgezogen. Ehrlicherweise kann man sich ja auch schon Belichick und Brady so hinterm Zaun vorstellen, wie sie so in sich reintuscheln und sowas aushecken. Ne?
Ja.
Also die beiden, das passt schon gut zusammen irgendwie, dass sie sowas mutmaßlich gemacht haben. Ne? Aber ja, das wollte ich nochmal kurz ansprechen, weil das hat mich echt dezent schockiert diese Woche. Letzte Woche, so rum. Aber ja.
Ja, nicht nur dich, waren ja alle Patrick Mahomes, Tom Brady, alle haben ja ungläubige Tweets abgesetzt und Reaktionen.
Jeder größte Sportler hat halt einen Tweet rausgehauen und sagt, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun?
Ja.
Es ist crazy. Dann, lieber Herr Grubowski, kommen wir jetzt zu der wohl beliebtesten aller Kategorien.
Fact or Fiction? Irre Fakten der NFL, frei erfunden oder wahr?
Genau, es geht um Fact or Fiction. Hier wird wieder gelogen, bis sich die Balken biegen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Oder die brutale Wahrheit erzählt. Natürlich heute mit so einer kleinen, mit kleinem Super Bowl-Fokus. Eine Geschichte habe ich bei, die hat nichts mit einem Super Bowl-Sieg zu tun. Die anderen beiden schon. Also von daher.
Okay, ich habe 4 dabei, du 3, dann fange ich an. Dann passt es gerade. Ne?
Ja.
Wir schreiben das Jahr 2000. Es handelt sich um. Ich habe vorher schon angesprochen, die Werbung. Und zwar geht es um Pets.com. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Das kann man sich nicht immer alles anschauen, aber das war eine sehr, sehr ikonische Werbung. Da gab es eine der teuersten Werbespots damals. Der 30-Sekunden-Slot war damals für $1,2 Millionen. Da sehen wir auch nochmal, was das in 25 Jahren nochmal passiert ist. Produktionskosten, Agenturhonorare, massive Mediaoffensive die ganzen Wochen davor und auch insgesamt fürs ganze Jahr aufgebaut hat Pets.com. Knapp 80 bis 100 Millionen Marketinggeld da reingesteckt in diese ganze Kampagne. Es war ein Hund, eine Socket-Puppe mit einem Hund mit so riesigen Augen und einem Mikrofon in der Hand. Und er sitzt im Auto und erklärt mit künstlich intellektuellen Ernst, wie Pets.com Haustierfutter günstig nach Hause liefert. Das hat der gemacht und die Puppe wurde halt Kultfigur und so weiter. Und das Ding wurde riesig und groß dargestellt und was auch immer. Das Ding ist, 9 Monate nach dem Super Bowl war die Firma pleite.
Ja.
Weil sie sich eventuell verhoben haben beim Super Bowl. Die haben einfach es nicht geschafft, dieses Ding da, was sie gemacht haben, durchzuziehen und sind mit Pets.com, einem Hund als Puppe, gnadenlos gescheitert und die Handpuppe wurde am Ende nur noch für wenige $1,000 versteigert. Zurück blieb eine meistzitierte Mahnung, sie wurden abgemahnt und ein Zitat sagt noch, eine Marke kann berühmt werden, bevor das Unternehmen verstanden hat, wie man Geld verdient.
Also, einerseits weiß ich ja, dass du ein großer Hundefreund bist und ich mir deshalb sehr gut vorstellen kann, dass du abends auf der Couch einfach deinen Hund angeguckt hast und dir gedacht hast, oh, eigentlich so eine Super Bowl-Werbung wäre schon ganz witzig und packen wir es mal in die 2000er. Andererseits ist es halt so eine bescheuerte Story, die so passend zum US-Markt und dem Super Bowl Werbewahnsinn ist, dass ich dir glaube.
Also was sagst du?
Ich glaube, also dass es so passiert ist.
Ja, hast du recht. Ja. Ist wirklich so passiert.
Völliger Wahnsinn, ey.
Oh Mann, ey, die Tat, das tat mir so leid, als ich das recherchiert hatte. Aber der Hund sieht cool aus. Müsst ihr mal gucken. Pets.com Super Bowl kommt er sofort. Sieht sehr süß aus. Du darfst. Aber
schöne Story.
Danke.
Gehen wir mal weiter. Playoffs, Super Bowl ist ja immer so ein Ding von extra Motivation und nochmal die letzten 0,5% rauskitzeln, damit du irgendwie an deine Leistungsgrenze und über deine Schmerzgrenze hinausgehst. Und Sean Payton, Denver Broncos Trainer aktuell, früher bei den New Orleans Saints und Super Bowl Gewinner, hatte eine ganz spezielle Motivationsmethode für seine Spieler mitgebracht. Er hat nämlich nach dem Playoff-Einzug seiner Mannschaft in die Kabine direkt in der Mitte auf den Tisch so einen riesigen Zylinder aus Plastik hingestellt und dort drin stand die Vince Lombardi Trophy, die er vorher schon gewonnen hat mit den Saints einmal, über $100,000 in Bargeld und 2 Super Bowl Ringe. Und er hat einen Zettel einfach nur rangeklebt, wo drauf stand, ihr wollt das, gewinnt fucking 3 Spiele. Um so aus den Spielern nochmal eine extra Motivation rauszukitzeln.
Also es passt natürlich wie Arsch auf einmal zu Sean Payton, der ganz, ganz viele seltsame Sachen gemacht hat in der NFL. Die ist so kurz und knapp erzählt irgendwie. Das war so eine kurz und knackige Geschichte. Ich sag einfach mal nein, glaube ich nicht.
Gibt sogar ein Bild davon.
Ja? Hat er gemacht?
Und Michael Thomas hat es war ein Tweet von irgendeinem Fan und dann hat Michael Thomas den geretweetet und einfach nur untergeschrieben, True Story. Also schon wild.
Oh, aber geile Motivation, muss man schon sagen.
Ja. Auch wenn jetzt irgendwie das bei Sean Payton jetzt nicht so häufig geholfen hat. Er hat eine Playoff-Bilanz in seiner gesamten Karriere von 10-10. Also.
Ja. Immerhin hat er 20 Playoffs gespielt.
Stimmt auch wieder. Aber nach dem Super Bowl-Sieg war das höchste der Gefühle einmal Conference Championship und ansonsten 2-mal Wildcard-Runde raus, 3-mal Divisional-Runde raus. Also war dann eher nicht so hilfreich. Vielleicht hat er die Lombardi-Trophy und das Geld doch irgendwie anders verwerten sollen.
Ja, John Payton ist verrückt als Trainer. Der hat ja auch irgendwann mal Kopfgeld aufgesetzt auf seine Defensive Player, ne? Also er hat gesagt, hey, übrigens, wenn er den umhaut, gibt's extra Kohle.
Besondere Motivationsmethoden.
Ja, absolut, absolut. So, dann kommen wir, apropos, gutes Stichwort, ich bleibe in New Orleans.
Okay.
Und zwar gab es ja, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr, es gab ein Super Bowl, San Francisco, das Brüderduell, San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens, damals mit dem jetzigen Headcoach der New York Giants, John Harbaugh. Die hatten ja den berühmten Super Bowl, wo Joe Flacco den Super Bowl gewann. Ich weiß nicht, ob du es da noch weißt, da gab es ja ein Blackout in der Halbzeit. Also da oder irgendwann im Spiel gab es ein Blackout und damals hieß es, es ist ein Strom ein Problem. Aber die eigentliche Geschichte hinter diesem Blackout ist eine ganz andere. Dafür muss ich ein bisschen was vorlesen.
Jetzt bin ich gespannt.
Es geht um Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Der Super Bowl ist das mit am strengsten bewachte Event, das es gibt auf der Welt. Flugabwehr, da ist alles da. Alles ist da, denn wenn jemand einen Terroranschlag machen möchte, macht er den beim Super Bowl. Das ist der Most Impact, den er machen kann. Da passiert aber gar nichts. Da kann nichts passieren. Da ist alles zu Tode kontrolliert bei diesem Super Bowl. Und am Morgen des Super Bowls tauchte in den internen Kommunikationssystemen ein Name auf, der in keiner offiziellen Gästeliste stand. In keiner VIP-Registratur und auch von keinem NFL-Offiziellen angekündigt. Ein kurzer, kryptischer Funkspruch lautete damals, der Gast kommt rein, maximale Diskretion. Mehr wussten nicht einmal die Verantwortlichen im Superdome, damals das Stadion oder immer noch das Stadion der Saints. Jetzt Caesar Dome? Weiß ich gar nicht mehr.
Caesar Superdome.
Es reichte aber, um mehrere Sicherheitsbehörden parallel in Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Unruhe stieg im dritten Quarter, als in einer der Suiten ein elektronisches Gerät gefunden wurde, das dort nicht hingehörte. Es war kein Sprengsatz, aber auch keine physische Gefahr, aber etwas, das im absolut sensibelsten Moment eines Super Bowls jeden zum Schwitzen bringt. Ein nicht registrierter Sender, der auf einer Frequenz kommunizierte, die keiner der zugelassenen Systeme zugeordnet werden konnte. So, gehen natürlich alle Alarmglocken an. Im Superdome existiert für jeden Quadratzentimeter ein technischer Plan, auch beim Super Bowl natürlich. Jede Frequenz ist kartiert, denn jede Übertragung genehmigt, muss genehmigt werden, denn jeder Fremdkörper, da sind ja die Teams am Funken, die von oben am Funken, alle haben ihre Frequenz und es lag ausgerechnet im Bereich in dem der geheime VIP-Gast saß. Und in der Sicherheitszentrale traf man eine Entscheidung, die in den offiziellen Dokumenten nie auftauchen wird. Der sogenannte Sektor-Containment-Modus wurde aktiviert. Ein Protokoll, das absichtlich wie ein technischer Defekt aussehen soll. Das heißt, völlig crazy, in Wahrheit wurden sämtliche Strom- und Kommunikationskreise in einem kontrollierten Shutdown geschickt. Das ganze Stadion wurde dunkel gemacht, damit sie, weil sie das Ding nicht identifizieren konnten und nicht wussten, was das ist. Ja? Es war ein künstlich erzeugtes Chaos, um ein unkontrollierbares Signal sofort zum Verstummen zu bringen. Deswegen erlosch das ganze Stadion und nur der ausgewählte Bereich, sodass der Blackout wie ein zufälliger Stromausfall wirkte, die wirklich kritischen Systeme unterhalb der Warnungsgrenze aber neu gestartet werden konnten. Während die Welt über den dümmsten Super Bowl-Moment aller Zeiten lachte, lief hinter den Kulissen ein komplett anderer Film ab. Der VIP-Gast wurde diskret aus seiner Suite geführt, sämtliche nicht registrierten Gäste wurden eingesammelt und die Logen wurden überprüft. Ein Mitarbeiter aus dem Control Room sagte nach dem Hochfahren, es war keine Gefahr, es war einfach nur, dass wir nicht kontrollieren konnten und an diesem Tag muss alles kontrolliert werden. Nach 34 Minuten war der Strom wieder da und das Protokoll war fertig, war alles abgeschaltet, alles wieder hochgefahren, Funkkreise haben gepasst, fertig. Das war der Super Bowl im Superdome. Geiler Name eigentlich.
Ja. Und das war eine schöne Geschichte, die du dir ausführlich ausgedacht hast.
Was? Glaubst du?
Weiß ich.
Warum? Warum weißt du das?
Weil ich der Meinung bin, als ich auch so ein paar Sachen jetzt versucht habe rauszufinden, die ich dir hier vortragen kann, gelesen habe, dass das Kabel, was den Stromausfall verursacht hatte, eigentlich ein Kabel war, was dagegen sein sollte oder bei Stromausfällen eigentlich helfen sollte und das irgendwie defekt war oder einen Kurzschluss verursacht hat.
Ja, ist komplett erfunden. Aber ich fand es gut erfunden. Muss ich mir.
Ja.
Aber woran hast du es? Du hast es aber nur daran gewusst, weil du selber die Story recherchiert hattest.
Naja, weil ich selbst auch so ein bisschen nochmal auf dem Super Bowl rumgedacht habe, was man da noch rausholen könnte. Und dann liest man ja so zwei, drei Sachen.
Die ganze Mühe umsonst, Alter.
Ja, Mann. Aber du, ich fand deine Erzählung sehr schön.
Ja. Geh da hin, wo der
hat mich begeistert.
Hinscheid. So, du bist dran.
Wir bleiben bei John Harbaugh, auch Super Bowl-Sieger von 2013.
Lange her. Das war der Super Bowl, glaube ich.
Genau.
Da hat er den gewonnen, ne? Also New Orleans, ja.
Und er ist ja auch ein sehr erfahrener und sehr alter Coach und wir sind auch wieder so beim Thema Motivation. Um seine Spieler auch zu motivieren, ist John Harbaugh jeden Morgen ab 5 Uhr in der Facility der Ravens, um Krafttraining zu machen. Unter anderem, was das Beeindruckende ist, der Mann ist 63 Jahre alt, macht der Squats mit 405 Pfund, also mit 183 Kilogramm.
Habe ich live gesehen in Instagram, das stimmt, das macht er. Aber das ist ja eine einfache Geschichte.
Ich hätte es mir nicht vorstellen können, niemals. Ich fand es völlig, völlig Wahnsinn, also dieses Video finde ich auch super cool.
Ja, der ist krass, der Typ.
Ja, auch, dass der Fitnesstrainer von den Ravens sagt, wenn du noch reden kannst, kannst du noch zwei mehr machen. Und das einfach zu dem Headcoach, fand ich völlig geil.
Ja, der ist krass. Ich glaube, da solltest du die Disziplin einhalten bei dem.
Ja, ich finde es auch ungewöhnlich, dadurch, dass er, also anders als sein Bruder, war er ja auch nie Profi, dass so dieser Drive so dahinter ist. Ich glaube, nur am College, aber er hat nie in der NFL gespielt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Okay.
Und dann aber auch halt so geile Sätze zu bringen, hey, du kannst dich mit einem Set aufhören, das wäre peinlich. Also, wenn du so einen Trainer hast, völlig stark.
Ich hoffe ja sehr, dass der den Riesen im wahrsten Sinne des Wortes, die Giants, aus der Versenkung holen wird in der NFL. Weil das Team hätte mal wieder verdient, da oben irgendwo mitzuspielen. Also, sind wir mal gespannt. Du hast sehr kurze Geschichten heute dabei, muss ich mal so kurz anmerken.
Ja, das ist richtig.
Okay, zwei Stück habe ich noch. Erst ich, dann hast du deine letzte, ne?
Ja.
Und zwar, es war der Super Bowl 22. Da ist was Lustiges passiert. Es war der Kicker der Denver Broncos, Rich Carlisle, war in der Halbzeit weg. Der ist auf einmal verschwunden. Ein NFL-Team kann da mal auf einen Wide Receiver, gibt's genug davon und so, aber ein Kicker ist kacke, wenn der nicht dabei ist. Der Carlisle hat den Fehler gemacht, der hat einen Member des Stadion Security gebeten, ihm zu folgen. Also er hat ihm gesagt, hey, sag mir mal, wo ich da hinkomme in die Katakomben. Was ihr nicht wisst, in jedem Stadion führt ja nicht nur ein Tunnel irgendwo rein, sondern es gibt zig Tunnel, die auf dieses Feld führen, weil da kommt dann der Greenkeeper, da kommt das Aussetzteam, da kommen dann die Stangen und was auch immer alles. Das wird nicht alles durch eins gemacht, sondern es gibt verschiedene Tunnel. Gibt auch unter den Stadien immer Tunnelsysteme, auch wegen Fluchtmöglichkeiten. Das ist in jedem Stadion auch Pflicht. Und der hat einen Fehler gemacht und der ist in den falschen Tunnel, weil er wollte schneller zurück in die Kabine in der Halbzeit. Das Blöde war, der Kalis ist in eine Sackgasse gelaufen durch eine Tür, das war eine Brandschutztür. Und war dann war dann irgendwo eingesperrt und konnte nicht mehr raus. Und die gesamten Broncos haben alles abgesucht, das war völliges Drama. Die Coaches sind durch die Katakomben gesprintet, der Assistenztrainer hat gesagt, ey, wo ist der? Alle haben ihn gesucht und ein Mitarbeiter der Facility Crew hat ihn dann endlich hinter dieser Brandschutztür gefunden und Carlisle hat einfach nur gesagt, sorry, ich habe mich verlaufen.
Das hört sich schon sehr witzig an. Super, was hast du gesagt, 22?
Ja.
Das ist ja 30 Jahre her.
Ja.
Es hört sich schon vorbei. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Nee.
Ist aber wahr.
Das ist ja Wahnsinn.
Ist tatsächlich passiert.
Also du folgst doch immer irgendwelchen Teamkollegen und rennst nicht irgendwelchen Stadionmitarbeitern hinterher.
Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Vielleicht war es auch einer vom gegnerischen Team, der gesagt hat, ja, lauf mal da rein. Eine gute Idee. Ja, nee, irgendwie weird.
Weiß man, wie lange der da saß?
Nee, habe ich nicht rausgefunden.
Okay.
Aber müssen wir mal rausfinden. Aber es wäre ein sehr, sehr witziger Fact, finde ich.
Ja.
Also sich ja im Super Bowl verlaufen ist schon auch lustig.
Ja. Also witziger wäre nur, wenn du dann einfach in der gegnerischen Kabine stehst und dann die Ansprache mitmachst oder so. Oder nicht, dann wunderst du, Moment.
Ja. So, dann hau mal raus, dein letztes. Deine letzte Fact or Fiction.
Ja. Hat nichts mit dem Super Bowl zu tun. Aber wir hatten ja noch ein anderes Highlight dieses Jahr, nämlich das Deutschlandspiel zwischen den Colts und den Falcons, wo zu dem Zeitpunkt man ja noch dachte, dass die Colts definitiv in den Super Bowl kommen werden, so gut wie die gespielt haben. Aber ein Offensive Lineman der Atlanta Falcons hat das Berlin-Spiel verpasst, weil er einen Döner gegessen hat in der Stadt. Und entweder war es ihm ein bisschen zu scharf oder hat einfach keinen guten Dönerladen erwischt. Jedenfalls hat er weite Teile vor dem Spiel und halt während des Spiels leider auf Klo verbracht. Es ist wurde jetzt erst nach der Saison so ein bisschen publik oder geteilt von Team Sources, wie es ja immer heißt, weil sich natürlich keiner die Blöße geben will, da irgendeinen Namen zu nennen. Und offiziell hieß es dann im Injury Report, er hat eine Fußverletzung. Die kann er natürlich sich auch geholt haben auf dem Weg zum Klo, vom Klo zurück. Oder er kniete oder saß zu lange, weiß es nicht so genau. Und naja, wären die Falcons in die Playoffs gekommen oder einfach aktuell ein besseres Team, wäre der Aufschrei wahrscheinlich größer gewesen. Aber so ist es einfach eine schöne Geschichte für die NFL-History, dass der Berliner Döner nicht für jeden Körper gemacht ist.
Also die Falcons, nee, die Bucks hatten irgendwo einen Dönerstand. Glaub ich nicht.
Aber warum sollte denn einer von den Falcons braucht ja nicht zu einem Bucks-Dönerstand gehen? Der wird einfach aus dem Hotel raus.
Ich hab's gerade überlegt, aber der kann natürlich rausgehen, irgendwo einen Döner holen, klar. Dass die alle Döner essen, war auch klar, das haben wir ja angekündigt. Ja. Aber ich glaub's dir nicht.
Ja, okay, schade. War auch völlig ausgedacht.
Aber gut, aber den Ansatz fand ich gut, weil ich hab's, es ist logisch hergeleitet wieder. Ne? Letzte Fact or Fiction. Und zwar, ich gehe noch weiter zurück. Gerade eben waren wir bei Super Bowl 22, jetzt gehen wir zu Super Bowl 5 zurück. Es war ein sehr, sehr chaotischer Super Bowl, aber die Story, die überschattete, war der Linebacker, ganz berühmter Linebacker, jetzt muss der Name hin, Mike Curtis, galt als crazy, also war wirklich ein irrer Linebacker, wie sie es oft sind, und war ein wildes Spiel auch. Und es war bei den Baltimore Colts hat er gespielt, ja, wer kennt sie nicht, und hatte eine brutale Virusinfektion in der Woche, und war offiziell questionable, inoffiziell war der für das Spiel eigentlich lebensgefährdet, weil er 40 Grad Fieber hatte, Schüttelfrost, Kreislaufprobleme, und die Teamärzte wollten ihn rausnehmen, die wollten sagen, das ist nicht möglich, das funktioniert nicht.
Ja.
Und Curtis ist als wirklich, kannst du mal gucken, ne, wirklich ein beinharter Spieler, so ein Axtjäger, Ja. und der soll anscheinend gesagt haben, die Quelle ist, es ist ein, einfach nur, auch wie du gesagt hast, Team Intern. Wenn ich sterbe, dann nicht im Hotelzimmer, dann auf dem Feld. Der hat Wahnsinn. Sich mehrere Infusionen, mehrere fast überdosierte Schmerzmittel geben lassen. Stand tatsächlich Pads auf dem Feld, er spielte nur ein paar Snaps, ist aber ein Spieler gewesen, der halt mit seiner Aura auf dem Platz schon alles drehen konnte. Und die haben auch gewonnen, das Spiel. Ein Mitspieler hat auch wieder berichtet, dass der in der Halbzeit, der konnte eigentlich nicht mehr, der ging eigentlich nicht. Aber die Geschichte wurde dann runtergespielt und Jahre später wurde es dann bestätigt von Coaches und auch von ehemaligen Spielern, dass der eigentlich da das niemals gegangen wäre. Und der hat den Super Bowl gespielt und glaube ich, aber das ist eine Info, die habe ich nicht sofort gefunden, dass er sogar eine Interception gefangen hat in diesem Spiel.
Oh.
Ja.
Ja, gehe ich mit. Bin ich voll dabei.
Warum glaubst also, glaub du das ich, jetzt? Was ist das?
Weil die Zeit einfach, also weil das so lange schon zurück ist und ich habe, also da habe ich das Gefühl, da war mehr alles möglich. Da, der hätte wirklich da sterben können auf dem Feld und gesagt, ja, war seine Entscheidung, ist jetzt nicht unser Problem.
Ja, es stimmt wirklich. Der hat das wirklich gemacht. Oh, der hat das echt gemacht. Also wirklich crazy. Der hat wirklich, man weiß es nicht, es sind immer diese Teamquellen, ne? Vielleicht waren es auch nur ja. 38,9 oder 39,5. Aber der hat mit riesigem Fieber und Schüttelfrost anscheinend da gespielt. Und das ist echt.
Das halt auch.
Also wenn die Leute, die das mal hatten, ne, oder die, ihr wisst, wie das ist, Schüttelfrost und so, und da kannst du dir auch noch so ein Ibu reinballern, es ist trotzdem nicht geil. Und damit Football zu spielen, ist natürlich hart. Aber er hat es durchgezogen. Mike Curtis, könnt ihr euch mal angucken. Wisst ihr schon, wenn ihr ihn anschaut, was ich meine.
Ist er in der Hall of Fame dafür?
Das weiß ich nicht, glaube ich.
Ah, okay.
Gute Frage, gute Frage. Warte, das schauen wir jetzt mal nach. Hier googelt der Chef noch selber. Ne? Is not a member of the former, ja, one of the former, ja, okay. Nein, ist er nicht. Ja, sehr gute Bilanz, Herr Grubowski. Mann, ey, bin ich ja leider etwas traurig, muss ich sagen.
Was waren also, doch schöne Geschichten wieder, die wir ausgebuddelt haben.
Ja, das war die Fact or Fiction. Und wir kommen jetzt zu unserer allerletzten Rubrik.
Matchday Madness. Euer Tipp zum großen Gewinn.
Ist ja, glaube ich, für alle klar, was für ein Spiel es jetzt sein wird, auf das wir tippen werden. Nämlich?
Natürlich nehmen wir den Pro Bowl.
Klar. Auf das ist am einfachsten zu tippen, das Spiel.
Also der Pro Bowl wird natürlich getippt. Nein, natürlich nicht. Natürlich wird nicht der Pro Bowl getippt. Natürlich wird der Super Bowl getippt. Auch hier wieder mit unserem Partner BWin geht es darum, das Ergebnis richtig zu tippen des Super Bowls. Das ist übrigens noch ein kleines Stückchen schwerer als,
ein bisschen, ja.
Als andere Spiele. Also wer das noch richtig tippt, der kriegt von mir noch eine persönliche Grußnachricht nach Hause geschickt. Das ist wirklich krass, wenn du das richtig tippst auf das Ergebnis, mein lieber Scholli. Overtime, da kann ja wirklich alles nochmal kommen. Das Ding kann auch 7-10 ausgehen. Also wirklich, das ist ein Spiel, ja. Das ist so ein Super Bowl, da wüsste ich gar nicht, was passiert. Es ist, gibt wieder, wie immer, noch das Gleiche. Es hat noch keiner, trotz wirklich extrem vieler Menschen, niemand geschafft, dieses Ergebnis genau zu tippen. Es gibt noch immer 2 VIP-Karten für das nächste Deutschlandspiel. Es gibt noch immer einen 400-Euro-Gutschein für einen Fanshop. Und Trikots für die Teams, von den Teams, die spielen. Also wirklich ein crazy cooler Gewinn. Unbedingt mitmachen.
Findet ihr alles in den Shownotes.
Genau.
Zum Kicktipp-Spiel, den Link.
Der Rest ist in den Shownotes und wir sind sehr gespannt, wie die Tipps aussehen. Die gucke ich mir definitiv an. Also das gehe ich einmal alles durch. Vielleicht jage ich diesmal selber außer Konkurrenz einen mit rein. Ich bin da ja auch mal zum Gucken drin.
Wenn nicht, lass uns unsere Tipps bei WhatsApp einfach schreiben, ja, was wir sagen.
Wir. Das machen wir. Wir wetten auch ein
Watt. Dann können wir es. Ja. Und dann können wir es in den Chat vom Tippspiel reinstellen.
Ich habe so viele Super Bowl-Wetten, ich muss die mal alle aufschreiben. Ich hab so viele und ich verteile die schön auf ein Team, auf das andere. Ich habe noch ein Tippspiel mit Vanni bei der Footballerei. Auch da ist noch ein Tippspiel offen. Mal gucken, was da rauskommt. Jetzt leg dich mal fest. Du musst nur die Tendenz sagen, nicht das Ergebnis. Was glaubst du, wer wird der Super Bowl-Champion 2026?
Die Seahawks.
Sag ich auch.
Okay, schön, dass wir uns da einig sind. Zum Abschluss wieder pure Harmonie hier.
Zum Abschluss Harmonie. Lukas, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, dieses kleine Podcast-Projekt. Ich hoffe, die das hören, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns ganz bestimmt irgendwo wieder. Vielleicht geht es auch weiter, wer weiß. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Schlaf.
Dankeschön.
Viel Erholung und einen wundervollen Super Bowl und viel Spaß in Madrid.
Valencia.
Ja, und lass es dir gut gehen und euch da draußen noch mehr Spaß beim Super Bowl als uns, weil ihr braucht den mehr. Fangt nicht so früh an mit der Party. Ganz wichtiger Tipp, nicht so früh anfangen.
Pro-Tipp.
Mehr brauche ich nicht sagen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis in Bälde. Tschüss.
Tschüssi.